Wir befassen uns im Rahmen der Internationalen Woche gegen Rassismus mit dem Thema Racial Profiling und wollen da verschiedene Betroffene, aber auch Expertinnen und Experten zu Wort kommen lassen. Und ich freue mich, dass wir jetzt mit Akim Gubara von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland jemanden hier am Telefon haben, der auf jeden Fall auch ein wichtiges Sprachrohr in der Debatte ist. Hallo, schönen guten Tag.
Hallo, danke für die Einladung.
Während die einen sagen, Racial Profiling ist eine alltägliche Praxis, die nichtsdestotrotz aber grund- und menschenrechtswidrig ist, sagen die anderen, vor allen Dingen auch VertreterInnen von der Polizei und auch zum Beispiel InnenministerInnen, dass Racial Profiling keine alltägliche Praxis in der Polizeiarbeit in Deutschland ist. Um vielleicht da erstmal ein gemeinsames Verständnis zu haben, was verstehst du denn, beziehungsweise was versteht denn die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland unter Racial Profiling? Wie definiert ihr das?
Meistens genau kann man solche Aussagen treffen wegen einer Definition. Wir verstehen unter Racial Profiling eben eine Praxis der Verdachtsschöpfung und Kontrolle, die sich an äußeren Merkmalen orientiert, sprich an Hautfarbe, an Gesichtszügen, an Haarfarbe vielleicht auch, und eben als abweichend von einer weißen Norm gelesen wird. Das heißt, es ist etwas Strukturelles, was sich auf ganz klaren Innen- und Außen-Dichotomien oder Dualismen bezieht, wenn man so möchte, die dann eben eingreifen in die Polizeipraxis, aber eben auch über die Polizeipraxis hinausgehen.
Ausgangspunkt von unserer Interviewreihe ist ja der Bericht von einem Betroffenen hier aus Erfurt, der schon des Öfteren und zum wiederholten Male diese diskriminierende Polizeipraxis selber erlebt hat. Und damit ist er sicherlich nicht der Einzige. Es gibt zahlreiche Berichte von Betroffenen, aber auch Einschätzungen von Institutionen wie zum Beispiel der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz, kurz ECRI. Die sehen eben auch eine ganze Menge Indizien dafür, dass eben Racial Profiling in Deutschland, Zitat, ausgeprägt sei. Warum stellt denn Racial Profiling ein ja, menschenrechtliches und auch ein gesellschaftspolitisches Problem dar?
Man könnte sagen, weil es in einer sehr ausgeprägten und gewaltvollen Art und Weise tötet. Also man könnte wirklich statuieren, Racial Profiling tötet. Aber es ist nicht nur eine spektakuläre Gewalt, die eben zum Tod führt, sondern auch eben, wie Vanessa E. Thompson sagt, eine langsame Gewalt, die tagtäglich, weil die Menschen, die von Racial Profiling betroffen sind, tagtäglich mit einer Kontrollgewalt konfrontiert sind, die sie eben unsicher macht, die sie als gefährlich konstruiert und somit eben in die Würde eingreifen der Menschen selbst. Man fühlt sich selber innerhalb einer Gesellschaft dann als nicht zugehörig und diese Ausgrenzungspraktiken qua Gewalt, die eben auch immer noch diese Fantasie oder dieses Wissen darum, dass es auch töten kann, im Hintergrund spielt, das ist eben eine Sache, die deswegen sozusagen gegen die Menschenrechte geht.
Jetzt hast du gerade gesagt, Racial Profiling ist eine Praxis, die halt eben auch töten kann. Man hat da sicherlich auch die eben extremste Form von Polizeigewalt vor Augen, die in der Vergangenheit dann doch auch immer mal punktuell thematisiert wurde in den Medien. Man denkt da zum Beispiel an den gewaltvollen Tod eigentlich, ja, man sprechen vom Mord an George Floyd. Aber wie würdest du denn generell die Debatte um Racial Profiling einschätzen? Also sowohl die öffentliche Aufmerksamkeit, aber auch die Debatte darüber hier in Deutschland. Wie nimmst du die wahr? Wie würdest du die beschreiben?
Ja, die Debatte ist stark politisiert und es dreht sich eben auch um einen sehr verquerten Begriff von Rassismus, wenn man so möchte. Meistens ist in der breiten Öffentlichkeit kein wirkliches Verständnis von Rassismus vorhanden. Man könnte sagen, vor 2020 war das eben, weil es kein Wissen darum gab, weil es kein Interesse gab, sich mit Rassismus auseinanderzusetzen. Aber nach 2020, nach den vielen Protesten bezüglich der Ermordung von George Floyd und anderen Morden sozusagen, die in die Öffentlichkeit gedrängt ist, könnte man heute statuieren, dass es einfach nur einen politischen Grund hat, an einem Rassismusbegriff festzuhalten, der eigentlich nur davon ausgeht, dass Rassismus quasi Björn Höcke ist. Ja, jemand, der rassenbiologistische Vorstellungen hat, von einer Überlegenheit ausgeht und so weiter und so fort. Und alles, was das eben nicht ist, ist nicht Rassismus. Und demnach sozusagen ist auch diese Racial Profiling-Sache nicht wirklich Rassismus, sondern, wie es ja mal hieß von Mickey Beisenherz in einer Talkshow-Runde, Empirie, Erfahrungswissen, polizeiliche, legitime Praxis.
Daran anknüpfend vielleicht, ne, beim Verständnis von Rassismus und dass Rassismus auch gerne auch etwas ist, was so an den Außenrändern der Gesellschaft passiert, was die anderen machen, ist es ja auch immer so ein Kern der Debatte um Racial Profiling. Die einen sagen, es ist ein strukturelles Problem, die anderen sagen, das sind maximal Einzelfälle und Fehlverhalten einzelner PolizistInnen. Wie steht ihr denn als ISD dazu? Ist es ein strukturelles Problem? Problem oder ein institutionelles Problem oder ja, ist das dann halt eben eher so, dass einzelne PolizistInnen an sich halt eben zum Beispiel rassistisch sind?
Genau, das liest dann an den Aussagen an, die ich gerade getroffen habe. Wenn man eben von einem Rassismusbegriff ausgeht, der nur sagt, Björn Höcke ist Rassismus, dann kann man sagen, okay, das sind Einzelfälle innerhalb der Polizei und so weiter und so fort. Aber so funktioniert ja sozusagen auch Racial Profiling nicht. Sondern im Racial Profiling oder Rassismus an sich ist ja historisch gewachsen aus einem Erfahrungspool und Wissenspool, welches man aus dem Kolonialismus und so weiter und so fort herausgebracht hat. Und eben innerhalb unserer Gesellschaft auch noch sehr präsent. Ja, so kann die Polizei beispielsweise auf Erfahrungswissen durch Kriminalstatistiken zurückgreifen, die sie selber macht, die nicht von irgendwelchen äußeren, externen Institutionen sozusagen geprüft werden, ne? Sondern sie erzeugt ihr eigenes Wissen und kann dann eben auch sagen, das ist das Wissen, auf was wir uns stürzen, das ist sozusagen legitime Polizeiarbeit, aber innerhalb dieser Wissenspraktiken, wie sie sich ausbilden und so weiter und so fort, stecken eben rassistische Ressentiments, Vorurteile, die innerhalb dieser Praxis eingehen. Und somit muss man halt sagen, und nur so kann man auch wirklich Racial Profiling vorbeugen, dass man es gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich betrachten muss. Also wir als ISD, um das auf den Punkt zu bringen, gehen natürlich von einem Rassismusbegriff aus, der gesamtgesellschaftlich verankert ist und somit eben auch in der Polizei und sich eben in Gestalt von Racial Profiling unter anderem zeigt.
Racial Profiling als ein gesamtgesellschaftliches Problem und auch die Frage, ja, was ist legitime Polizeipraxis? Heike Langguth von der Landespolizeiinspektion Erfurt, die hat im Interview mit Radio Frei gesagt, Polizisten sind halt eben nur dem Gesetz gegenüber verpflichtet. Und da frage ich mich dann halt eben auch, ist es denn auch so, dass es auch vielleicht Gesetze gibt, die Racial Profiling oder auch diskriminierende Polizeipraxis im Allgemeinen halt begünstigen und somit auch ja legitimieren?
Ja, vielleicht grundsätzlich noch zur Polizeipraxis. Ja, Polizistinnen sind OrdnungshüterInnen und so weiter und so fort. Aber die Polizeiforschung zeigt ja eben auch auf, dass die Polizei selbst einen gewissen Spielraum hat in der Reproduktion der Ordnung, in der Sicherung der Ordnung und so weiter und so fort. Und da kann sie teilweise, das darf die Polizei, in die Würde der Menschen eingreifen, quasi eine neue Ordnung schaffen, um die Ordnung zu erhalten. Und das kann sie beispielsweise mit Rassismus. Eben auch durch die Gesetzeslage, wie die Polizei aufgestellt ist, hat sie einen gewissen Freiraum zeitlich agiert. Ja, also das sind die Gesetze teilweise, die Rassismus, Racial Profiling ermöglichen. Das sind beispielsweise Gesetze, die verdachtsunabhängige Kontrollen ermöglichen an bestimmten Personen, wo man Verdacht hat. Und das sind dann meistens, surprise, surprise, Menschen, die nicht deutsch aussehen und so weiter und so fort. Aber es gibt auch eben eine gesetzliche Konstruktion, die davon ausgeht, dass es bestimmte gefährliche Orte gibt. Und surprise, surprise, diese Orte sind meistens Orte, an denen es eine hohe Anzahl von Menschen mit Migrationshintergrund gibt oder so weiter und so fort. Das heißt eben, dass diese Spielräume, diese Unterwerfung unter das Gesetz meistens auch einhergeht mit einem Spielraum, den die Polizei hat, um rassistisch praktizieren zu können. So werden dann gefährliche Orte gesetzt, in denen Migrantinnen vor allem leben und verdachtsunabhängige Kontrollen werden vor allem an denjenigen ausgeführt, die migrantisch aussehen. Deswegen sagen wir vom ISD auch, dass diese Gesetze von gefährlichen Orten und verdachtsunabhängigen Kontrollen genau aufgelöst werden müssen.
Du hast es eben auch gesagt, dass von Rassismus Betroffene, für die gehört auch so etwas wie Racial Profiling fast zum Alltag. Jetzt ist es aber so, dass wir auch natürlich eben die Polizei damit konfrontiert haben und eben auch Heike Langguth von der Landespolizeiinspektion Erfurt eben darauf angesprochen haben und gefragt haben, inwiefern sie denn über ganz konkrete Beschwerdefälle weiß, ob es denn eben im Zuständigkeitsbereich der Erfurter Polizei irgendwelche Vorfälle und Beschwerden bezüglich von Racial Profiling gäbe. Und sie sagte, ihr seien keine bekannt. Das steht ja, wie gesagt, ganz im Gegensatz zu dem, was du jetzt auch so berichtest. Wie kannst du dir denn diese Diskrepanz erklären? Wie kommt es denn dazu?
Racial Profiling geht ja sozusagen auch über die Polizeikontrolle hinaus. Sie führt zu einer Form von Misstrauen gegenüber der Polizei. Das ist auch durch Forschung nachgewiesen worden, dass eben Menschen, die Racial Profiling oder rassistischen Polizierens ausgesetzt sind, sich nicht unbedingt an die Polizei wenden. Beispielsweise weiß man dann auch dass es meistens auch ein Kampf gegen Windmühlen ist, so eine Sache anzuzeigen oder sich einer Beschwerde zu stellen, weil Polizei eben auch Praktiken ausbildet, um diese ganzen Sachen zu verunmöglichen, durch Einschüchterungen, durch Gegenanzeigen, durch Konfiszierungen von Handys und so weiter und so fort. einfach durch ein gewisses Erschweren von Beschwerdepraktiken. Und demnach kann ich mir vorstellen, kommt auch sozusagen nichts wirklich an, vielleicht bei den Polizeibehörden und Stellen und so weiter und so fort. Das aber kann man sich erschließen, wenn man möchte, durch Forschung, die eben nicht nur sozusagen innerhalb des Polizeikosmoses geschieht, sondern durch unabhängige wissenschaftliche Forschung, die eben mit Betroffenen spricht und so weiter und so fort, die jetzt auch seit geraumer Zeit vorhanden ist. Also warum man sich das nicht erklären kann, ist einerseits dem geschuldet, dass wenige Menschen sich zur Polizei wenden, um sich zu beschweren, weil sie eben ein gewisses Unwohlgefühl haben bezüglich der Polizei. Aber es ist auch gleichzeitig wahrscheinlich eine Form von Ignoranz, sich der Forschung nicht hingeben zu wollen, die es mittlerweile gibt.
Ob und wie sich Menschen, die von Racial Profiling betroffen sind, beschweren können, darüber können wir gleich nochmal sprechen. Du hast jetzt aber gerade eben schon einen wichtigen Punkt auch gesagt. Die Leute, die halt Racial Profiling erfahren, die verlieren natürlich ihr Vertrauen in die Polizei als in Anführungsstrichen Freundin und Helferin. Was macht denn Racial Profiling mit den Betroffenen?
Ja, wie anfangs schon erwähnt gehabt, Racial Profiling ist eben nicht nur spektakuläre Gewalt, sondern eben auch eine Art langsame Gewaltpraxis. Sie ist eigentlich von ihrer Langsamkeit und Stille gekennzeichnet. Durch dieses Gefühl, beobachtet zu werden. In Nürnberg oder in Bayern heißt es in einer Polizeikampagne Sicherheit durch Sichtbarkeit. Ja, man fühlt sich eigentlich ständig beobachtet, einer Gefahr ausgesetzt zu sein, die durch die Polizei sozusagen entstehen könnte. So, und das ist eben das, was geschieht, dass man möchte es ganz klar sagen, eine gewisse Angst entwickelt von der Polizei. Polizei ist ja sozusagen auch nicht nur der Knütteltrupp, um es zu sagen, sondern eben auch geht darüber hinaus, um es mit Derrida zu sagen, sagt, Polizei ist eben eine Gestalt ohne Gestalt, die man immer anrufen kann, ja, die immer anrufbar ist und somit eben auch gewisse Formen von gesellschaftlichen Praktiken, die Menschen beobachten und maßregeln wollen, könnte man als Polizeipraktiken mehr oder weniger nennen, ja. Also was Racial Profiling vor allem macht, eine gewisse Form von Mäßigung durch Angst. Und diese Mäßigung durch Angst ist halt vor allem jenen bestimmt, die eben nicht deutsch aussehen oder der gesellschaftlichen Norm nicht entsprechen.
Ich fand das jetzt gerade sehr spannend, was du auch gesagt hast, so dieses Sicherheit durch Sichtbarkeit als Slogan der Polizei oder einer Kampagne in Bayern. Ganz klar ist ja, Racial Profiling findet ja auch immer im öffentlichen Raum statt, wo ja dann nicht nur die Betroffenen von der Kontrolle zum Beispiel mitbekommen, sondern natürlich auch die umstehenden Personen. Was macht das denn eben neben diesen individuellen Diskriminierungserfahrungen der Betroffenen, was macht das denn mit den zum Beispiel umstehenden Beobachtern? Welche weiteren Folgen kann im Racial Profiling eben da auch noch haben?
Meistens in den Kontrollen, also in den Untersuchungen, die dann eben auch stattfinden, ist es eine Form von Exponierung, von nackt machen müssen. Ja, also man muss sich nackt machen, weil man sich ausziehen muss vor einem Publikum in einer gewissen Weise. Und da hat es dann wieder so eine Art Spektakelcharakter. Aber es ist auch eben ein Nacktmachen, ohne sich ausziehen zu müssen, ja, dieser Meute, diesen Gesichtern, diesen fremden Gesichtern ausgesetzt zu sein, die dich durch die Markierung der Polizei als gefährlich konstruieren, obwohl du vielleicht einfach nur gerade zum Aldi gehen wolltest oder was auch immer, quasi einen alltäglichen Vollzug durchziehen wolltest, wurdest du sozusagen als eine gefährlicher konstruiert und bist diesen Blicken der Gesellschaft ausgesetzt. Ja, das ist eine weitere Form der stillen Gewalt, die dann hier stattfindet, oder der langsamen Gewalt, weil auch die Stille der Beobachtenden eben eine Form von Gewalt ist, die eben dann nochmal zeigt und exponiert und darstellt, wer der Gefährliche ist und somit eben auch eine Form von Kultur schafft, eine Kultur des Polizierens, eine Kultur des Racial Profilings.
Ich würde jetzt mal so ein bisschen auf die praktische Ebene runterkommen und dich mal fragen, was denn eigentlich Betroffene direkt in der Situation tun können. Habt ihr da irgendwelche Handlungsempfehlungen, keine Ahnung, Verhaltensweisen, um vielleicht auch aus so einem Ohnmachtsgefühl herauszukommen? Also was können Leute direkt tun, wenn sie halt eben ganz ohne Verdacht in aller Öffentlichkeit ja sich identifizieren müssen, Taschen öffnen müssen und so weiter und so fort? Wie kann man dann dagegen vorgehen, gegen so Racial Profiling?
Ja, ich bin hier etwas pessimistisch, weil wie gesagt, Untersuchungen, das ist sozusagen die Spitze des Eisbergs von Racial Profiling. Mit Racial Profiling selbst ist schon Damage angerichtet, gegen die man kaum etwas ausrichten kann. Man kann natürlich fragen, ob das sozusagen zulässig ist, ob die Polizisten eine Durchsuchung durchführen dürfen. Weil grundsätzlich dürfen Polizisten zwar immer einen Ausweis verlangen, aber sie dürfen keine Durchsuchungen einfach so durchführen. Dafür bedarf es eben die Konstruktion von gefährlichen Orten. Aber man kann grundsätzlich, sollte man, wenn man kontrolliert wird, eigentlich nur sozusagen seinen Ausweis zeigen und nicht auf weitere Fragen eingehen, die die Polizisten dann stellen, weil jede Frage sozusagen gegen dich verwendet werden kann, die man beantwortet. Das heißt, ein Ethos bei Racial Profiling sollte sein, dass man vor allem den Mund hält. Natürlich darüber hinaus kann man noch, das ist eine Kampagne auch von der ISD, zusammen mit COP, kann man natürlich auch die Polizei filmen. Damit schränkt man ihren Willkürrahmen ein wenig ein, aber gleichzeitig kann sozusagen dieses Filmen auch gegen dich verwendet werden. Dann könnte sozusagen ein Handy konfisziert werden. Und es bringt andere Aspekte mit sich, auf die man achten müsste und so weiter und so fort. Aber zu filmen und eben auch als ZuschauerIn, die im Racial Profiling sozusagen beobachtet gerade, sie können auch filmen, sie müssen sich aber dann weit genug von dem Ort, von dem Tatort oder whatever fernhalten, um dann eben nicht als Störenfriede gekennzeichnet zu werden und dann auch noch ihr Handy konfisziert zu bekommen. Genau das sind Sachen, auf die man eingehen könnte, wenn man sozusagen diesem Racial Profiling ausgesetzt ist.
Wir haben eben gerade schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, als es darum ging, warum es so eine große Diskrepanz gibt zwischen den einerseits fast alltäglichen Erfahrungen von Betroffenen von Racial Profiling und andererseits halt so dieses Abstreiten oder Kleinreden seitens der Polizei. Und du hast gesagt, naja, es gibt vielleicht doch einfach gar nicht die richtigen Mechanismen, wo sich Betroffene halt hinwenden können. Da würde ich gerne jetzt noch mal ein bisschen einsteigen. Was können denn Leute nach einer Situation tun? Gibt es da hier in Thüringen oder auch ganz grundsätzlich Initiativen oder vielleicht sogar auch staatliche Einrichtungen, wo ihr sagt, okay, das ist auf jeden Fall wichtig, dass Betroffene dann halt da hingehen zum Beispiel?
Also man kann sich auf jeden Fall wenden an die ISD Thüringen. Meistens ist die ISD sozusagen ausgestattet mit einem gewissen ExpertInnen-Pool, an die sie weiterleiten können. Aber man kann sich natürlich auch direkt an COP wenden, das ist eine Beratungsstelle für Betroffene von Polizeigewalt. Und diese würden sich dann sozusagen auch als BeraterInnen zur Verfügung stellen und mehr oder weniger Unterstützung bieten, wie man denn jetzt halt mit diesem Racial Profiling-Fall, diesen spezifischen, wie auch immer er sein möchte, umgeht. Man kann sich natürlich auch an die Bundesstelle für Antidiskriminierung sozusagen wenden. Das ist auch eine Möglichkeit, weil dadurch natürlich auch gewisse Fälle aufgezeichnet werden und somit eben in eine Statistik einhergehen und somit eben auch den Bundeszeil und Kriminalstatistiken der Polizei sozusagen eine Art Gegennarrativ setzen. Aber das sind Möglichkeiten der Beratung und des Zuwendens. Und grundsätzlich ist es auch wichtig, glaube ich, sich als betroffene Person innerhalb diesen Zeiten zu organisieren, sprich sich der ISD in einer gewissen Weise anzuschließen, sich nicht alleine fühlen zu müssen und so weiter und so fort, damit man eben auch politische Kampagnen starten kann mit mehreren Gesichtern im Hintergrund. Und ich glaube, aus politischer Mobilisierung und aktivistischem Tätigsein, entsteht eine Form von Empowerment, entsteht eine Form von Selbstwertgefühl, was eben genommen wird teilweise durch Racial Profiling-Praktiken.
Ich würde jetzt vielleicht trotzdem noch mal kurz mit dir in die Zukunft blicken wollen. Und auch wenn du eben schon so ein bisschen dargestellt hast, dass es so eine Ignoranz seitens zum Beispiel der Polizei gibt und auch innerhalb der Politik, dass ja auch weggeschwiegen wird, das Problem des Racial Profiling oder grundsätzlich des Problems von Rassismus in staatlichen Institutionen wie eben auch der Polizei, würde ich dich trotzdem mal bitten, dass du vielleicht mal so erläuterst, wo ihr als Initiative Schwarze Menschen Deutschland oder auch eben andere Menschenrechtsorganisationen wie COP, wo ihr denn da die ersten und wichtigsten Stellschrauben seht, die ganz konkret angepackt werden müssen, dass halt eben diese diskriminierende Polizeipraxis von Racial Profiling ja weniger wird oder man sich mit dem Thema befasst irgendwie. Also was sind so die wichtigsten Forderungen, die ihr da eben habt, eben an Polizei oder auch an Politik?
Einerseits gilt es darum, die Gesetzeslage zu verändern, indem man gewisse Gesetze abschafft. Und das ist einerseits ein Gesetz, was eben dazu führt, dass man gefährliche Orte konstruieren kann, die dann meistens zu Racial Profiling führen oder das eben intensivieren. Und eben das Gesetz, was verdachtsunabhängige Kontrollen ermöglicht. Wenn sozusagen diese Gesetze abgeschafft werden, dann ist sozusagen die Methode des Racial Profilings zumindest ein wenig sozusagen eingeschränkter. Dann könnte man auch so eine utopischere Forderung stellen, und zwar, dass sich eben vielleicht auch in einem Gesetz oder in der Gesetzespraxis mehr oder weniger auch eine Form von Renaissance verübt, die einen anderen Begriff von Rassismus verwendet. Eben ein Rassismusbegriff, der sagt, Björn Höcke ist ein Rassist und alles, was unter Björn Höcke ist, ist kein Rassismus, sondern eben, das ist ein Verständnis von Rassismus als gesellschaftliche oder gesamtgesellschaftliches Phänomen gibt. Und wenn das sozusagen in die Gesetzes, in die juristische Praxis übergeht, und eben auch in die Polizeipraxis übergeht, dann werden auch solche Aussagen wie vom Innenminister und so weiter und so fort verunmöglicht, weil man dann eben ein besseres Verständnis von Rassismus und auch ein besseres Verständnis innerhalb von Rassismus in der Polizei und sich dann auch besser reflektieren kann. Aber solange es sozusagen das nicht gibt oder solange es die Ignoranz gibt, dieses Konstrukt oder dieses Verständnis von Rassismus anzunehmen, dann wird sich auch zwangsläufig nichts verändern, leider.
Wir haben jetzt recht lange gesprochen und viele Facetten des Themas jetzt ja auch so beleuchtet. Gibt es dennoch jetzt irgendetwas, wo du sagst, das wäre mir noch wichtig zu sagen oder das ist noch nicht angesprochen worden?
Vielleicht noch letztendlich, was wir machen können, also das möchte ich jetzt ein bisschen hervorheben, ist zusammenzukommen als Betroffene oder als Personen, die sich gegen diese Praxis, gegen Rassismus innerhalb der Gesellschaft stellen, dass wir zusammenkommen und ja politische Mehrheiten versuchen zu bilden, uns organisieren, Aufklärungsarbeit zu leisten, aber eben auch uns organisieren, um uns zu versichern, dass wir nicht alleine sind. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Innerhalb dieser Zeit hat man oft das Gefühl, dass man alleine ist. Und deswegen, gerade jetzt müssen wir zusammenkommen. Deswegen mobilisiert euch, gründet Gruppen und kritisiert den Status quo.